Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder mit mir, Bastian, alias Fenris Board Games und
Phil, alias The Hop Meeple. Servus.
Hallöchen. Na, wieder frisch zurück.
Ja, also,
aus der Woche.
Wir haben hier normalerweise einen bestimmten Tag, an dem wir aufnehmen. Diese Woche haben wir Urlaub, dementsprechend haben wir das ein bisschen hin und her geschoben. Der erste Teil des Urlaubs ist vorbei. Wir sind jetzt gerade für heute zu Hause, packen gerade um und fahren dann mehr oder weniger gleich weiter Richtung Österreich, um dann noch den Rest der Woche Ski zu fahren. Genau, dementsprechend bin ich etwas gerädert.
Ja, das stimmt, aber Räder beim Skifahren, nein, egal.
Der war schlecht. Naja.
Ja. Ja, aber ich fahre am Wochenende ja auch wohin. Also wenn die Folge rauskommt, war ich schon da, muss man sagen. Bin ich auch auf dem Brettspielwochenende dann in Kalka. Da hatten wir ja die Gäste hier. Und da bin ich dann auch schon ganz gespannt. Da werde ich dann das nächste Mal vielleicht ein bisschen von berichten.
Und die Folge kommt ja eigentlich am 10. März raus, am nächsten Montag. Kleine Erinnerung, und zwar am Dienstag, dem 11., fängt diese kurze Pre-Order-Phase für die Big Box von Arnak an, auf Deutsch dann bei beim Heidelberg Verlag.
Ach, das ist geil. Sonst kriege ich keine mehr.
Nein, nein, aber
ich glaube, kriegt jeder.
Also da sollte man sich auf jeden Fall, wenn man es schnell haben möchte, anmelden, mehr oder weniger, damit man da was bekommt. Weil sie hatten schon geschrieben, also es wird vom 11., glaube ich, bis zum 31. diese Phase geben. Es wird auch ein Kontingent eben in den Handel kommen, aber wenn es weg ist, ist es weg. Und wenn man sich was sichern möchte, dann ist auf jeden Fall diese Vorbestelleraktion am besten.
Es gibt keine Neuauflage, ne? So war das.
Genau, so haben sie es gesagt gehabt. Und wenn man die Deutsche haben möchte, dann entsprechend hier zugreifen. Nur das gesagt, falls euch das ja entfleucht, beziehungsweise vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattet.
Ja, und der Box kommt ja auch eine neue Erweiterung.
Ja, natürlich.
Und ein neues Board, das interessiert mich. Das habe ich ja auf der Spiel schon gesehen. Das hat mich sehr,
ja,
fand ich cool.
Wieder eine
FOMO wieder gekickt.
Wirklichkeit, Geld loszuwerden, ja.
Oh ja, oh ja. Ja, aber wir machen heute eine weitere Gespielt-Folge. Dann machen wir jetzt unsere Anfang März Gespielt-Folge sozusagen. Gleich nach der Abschluss Februar gespielt Folge. Obwohl, das war ja auch März, ne? Für euch. Wir haben sie nur aufgenommen im Februar. Ja, okay, ich nehme alles zurück. Okay, dann haben wir halt eine doppelgespielt Folge, aber wir haben halt so viel gespielt, da musste halt jetzt noch eine herhalten. Aber ich glaube, es ist nicht schlimm. Es sind ja meine auch interessante Spiele immer dabei. Und deswegen, alter Manier, darf jetzt Phil sein erstes Spiel vorstellen und ich gehe schlafen.
Sehr gerne. Und zwar ist es ein Spiel, was jetzt auch einpacke, oder so gesehen sind es drei Spiele, die ich jetzt gleich einpacke. Einmal das Original, was jeder auch kennt, und die zwei Erweiterungen, die ich dann jetzt auch mitnehme zum Skiwochenende, um abends dann mit den Freunden dann auch was zu zocken, so ein bisschen Après-Ski-Feeling zu bekommen. Und ich rede von Hitster. Und zwar, das normale brauchen wir gar nicht mehr zu erklären, aber die zwei Erweiterungen, wäre einmal Bayern 1 und einmal Hitster Movies and TV Soundtracks.
Das ist cool, das habe ich auch schon gespielt, aber das andere nicht.
Also Bayern 1 hast du nicht gespielt?
Nee, das habe ich nicht.
Genau, richtig. Okay, ich glaube Bayern 1 kann man relativ schnell drüber gehen. Es ist, eigentlich ist nichts anderes als nochmal das, was Hitster ohnehin hat und kann, noch mal mehr more of the same reinsortiert. Ne? Also Bayern 1 ist jetzt nicht hier so uftata, sondern auch eher so Popmusik. Und die nimmt man dann einfach zusammen und hat dann entsprechend ja einfach mehr Möglichkeiten oder noch mal mehr an Musik drin. Also
ich dachte erst, da wäre so bayerische Folklore drin.
Also wenn sie drin ist, habe ich sie noch nicht gehört.
Okay. Aber ja, dann kann man sie sich ja doch mal näher angucken, auch als Nicht-Bayern.
Ja, aber du hast so Klassiker drin, ne? Zum Beispiel Robbie Williams mit Angels oder Eye of the Tiger oder von Camouflage zum Beispiel Love is a Shield. Also ganz, ganz bekannte Lieder an der Stelle. Da ist jetzt nichts, wo man sagt, so okay, Bayern oder sonst wie, wenn man da eine Aversion gegen hat oder gegen Volksmusik, das hast du an der Stelle nicht drin. Es ist einfach nur nochmal Pop, wie im Hitzer selbst auch drin. Ist einfach nochmal erweitert. Gefühlt aber ein bisschen mehr in diese 90er, 80er, 70er Jahre Schiene, wobei sie aber auch Neueres und Älteres haben. Hm. Genau.
Das Interessantere ist natürlich das andere.
Ja, und das, also Hitster Bayern 1 ist für mich wie das Hitster selbst. Super, kannst du einfach stehen lassen, kannst du mitnehmen, machst du absolut nichts falsch. Bei Hitster Movies und TV Soundtracks ist das schon etwas verhaltener. Weil dafür brauchst du eine Gruppe.
Ja.
Dafür brauchst du eine wirklich spezifische Gruppe. Also es gibt natürlich Lieder drin, Soundtrack-Lieder, die man, ne, die man auch in dem im Radio hört, ne, weil das einfach so ein Hit ist, den jeder kennt, ja. Nichtsdestotrotz hast du aber ist eigentlich gefühlt 90% von den Dingen, die drin sind, wirklich aber die Titelmusik, wie man hätte es gedacht, von den Filmen. Und das ist wiederum etwas, da musst du die richtige Truppe haben. Das ist, muss, wenn die Gruppe drauf gedrinnt ist und jetzt machen, nörden wir jetzt schön ab auf Kultfilme etc., dann bist du auf jeden Fall super bedient. Das geht wirklich über Serien etc., ne? Two and a Half Men, Harry Potter, solche Geschichten. Oder,
da bin ich voll der King in dem Moment.
Halloween gibt es auch noch aus den Genau, das war ein späte 70er, ja, ich wollte gerade 80er.
Ja, sagen. Das ist
späte 70er.
Halloween, geilste Film.
Genau, und auch Matrix etc. Also da sind ganz viele Sachen drin. Wenn du wirklich ein Filme und Kultserien-Nerd bist, wirst du das abfeiern. Wenn du jetzt in einer Gruppe spielst, die das nicht so cool findet, dann wird das floppen. Und ich find's auch schwierig, also das ist jetzt nichts, was ich ins Hitster reinmischen würde.
Mhm. Ja, also, das würde ich auch nicht.
Das Bayern 1 von vorher, ne, das kannst du einfach rein, das misch das rein. Hast du noch eine Box mit, also, ne, ist einfach Hitster Plus. Mhm. Aber Movies und TV Soundtracks ist wirklich eine eigene Kiste an sich.
Ja, würde ich und, auch.
Gefällt mir trotzdem gut, ne? In der richtigen Truppe total lustig. Vor allem dann, wenn man sich dann so, welcher Film war das noch? Oder welcher Titel war es denn noch? Ne? Aber jetzt auch so eine kleine Hausregel gemacht, dass man sagt, okay, es reicht auch, wenn man den Film einfach sagt.
Das hatten wir aber auch, weil die Titel oder so von den Liedern hast du dann doch nicht so drin. Der Film reicht dann.
Ja. Genau. Ja, aber Hitster halt, ne? Macht mega Bock. Ist echt cool. Für alle, die mehr auf Popmusik stehen, dann einfach Hitster Bayern 1. Bin ich schon, da ist man auf jeden Fall gut dran. Wenn man ein bisschen nerdig haben möchte, hier diese Soundtrack-Geschichte. Ich freue mich ja aber persönlich sehr stark auf das, was Mitte des Jahres rauskommen sollte. Und zwar das Hitster Rock. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da
soll's bin ich auch dabei.
Ich bin mal aber gespannt, ob das eher dann Rock-Richtung geht oder ob das so ein bisschen Hardrock oder ins Metal reingeht. Ich nehme aber an, dass es beim Rock entsprechend bleibt. Und dann ist halt die Frage, was unter Rock fällt. Ne? Also Tina Turner ist ja genauso Rock, wenn man so möchte. Metallica ist eigentlich Metal, wird aber wahrscheinlich auch eher in die Rockschiene reinfallen, weil es dann halt auch lieber, also was heißt lieber?
Ja, die haben ja auch melodische und leichtere Lieder, klar, genau. Deswegen werden sie da wahrscheinlich mit reingepackt.
Da bin ich mal gespannt.
Im normalen Hitster war doch auch Rammstein oder so drin, meine ich, ne? Doch irgendein Lied war von denen da drin.
Ja.
Ja, also so gesehen, ne? Also die mischen ja eh schon ein bisschen, aber ja, ich bin auch gespannt, was da reinkommt. Werde ich mir auf jeden Fall holen.
Nee, sehr cool. Dann sagen wir nochmal kurz die Credits. Ich glaube, das gilt ja für alle Hitster, Designer. Ist Markus Carlston. Ist rausgekommen bei Jumbo. Und je nachdem, was man da... Ich glaube, das ist trotzdem ab 16. Genau, ist doch ab 16 Jahre. Ich glaube, mit 12 etc.
Kennst du die Filme noch alle gar nicht.
Genau, richtig. Also es kommt echt drauf an. Kommt auf die Gruppe an, ne? Also
ja.
Sehr viel Radio etc. hörst, dann wird es auch ein junges Kind entsprechend können. Aber 16 ist, glaube ich, ganz gut. Genau, das war's schon.
Müssten eigentlich wir doch mal eine Idee für Hitster Junior rausbringen. Mit Kinderliedern. Das wäre auch mal geil. Dann können die Kinder wenigstens mitspielen.
Ja, genau. Ah, Ramsamsam und so, ne?
Ja, genau sowas.
Ja, ich,
oder wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Ich fange jetzt hier an zu singen. Oh.
Bevor uns die Ohren abfaulen, würde ich doch sagen.
Hallo?
Mach du mal weiter mit deinem ersten Spiel, bitte.
Okay, mein erstes Spiel. Puh. Nein. So, mein erstes Spiel ist auch ein Familienspiel. Und zwar Crisscross Categories. Und das ist ein, ja, eher Partyspiel. Ein Familienwortspiel ist das. Es ist eigentlich recht simpel. Wir haben ganz viele kleine Plättchen, die wir umdrehen. Da sind halt Buchstaben drauf. Und diese Buchstaben werden dann halt wahllos in ein Raster eingepuzzelt. So ein bisschen, ja, Bingo-mäßig eingepuzzelt. Wie viel sind das? 4x4, genau, 4x4 Raster. Und dann hast du außenrum so Siegpunkte-Sternchen. Und sobald du halt, genau, und dann ziehen wir eine Karte. Es gibt 200 Kategoriekarten hier drinne. Es gibt immer einen Teil, der ein explizites, ein Gegenstand oder ein Tier oder so genau benannt haben will. Zum Beispiel, jetzt wäre es da jetzt Haustiere als Beispiel. Ne? Da musst du halt, du hast ja Buchstaben in der Mitte liegen. Der erste, der dran ist, muss dann halt einen von diesen Buchstaben nehmen und dazu ein Haustier nennen. So, das wäre jetzt das. Es gibt aber auch zum Beispiel was ein bisschen weiter gefächert ist, auf hoher See. Dann kannst du dann halt ein bisschen so, was kannst du auf hoher See alles sehen, ne? Dann kannst du dazu Wörter finden. So, das ist erstmal so diese seichtere Variante. Da sammelst du dann halt deine Buchstaben ab. Dann gibt es halt gelbe Buchstaben und lilane Buchstaben. Die lilanen Buchstaben bringen dir einen Punkt und die gelben Buchstaben bringen dir zwei Punkte am Ende. So, das wird dann immer so und so lange weitergemacht, bis man zum Beispiel keinen Buchstaben mehr weiß. Dadurch gibt es dann den Crisscross. Das ist halt eine, ähnlich einer Sanduhr, aber sind Kugeln drinne und das ist so wie so eine Spirale. Du drehst ihn dann halt um und das geht rucki zucki. Bis diese Kugeln runter sind, dann ist es halt vorbei. Die Gruppe soll selbst entscheiden. Es müssen sich alle einig sein, ob sie den umdrehen oder nicht. Ne? Bei Kindern machst du es ein bisschen weniger schnell, bei Erwachsenen machst du es halt ein bisschen schneller. So, das ist halt einfach so, das steht auch da drin, weil es ja familienfreundlich ist. So, wenn du ausscheidest, kannst du so ein Boni bekommen, dass du entweder nochmal dran sein darfst, ne, dann kannst du so Bonusplättchen legen. Das sind so 6 Bonuschips, zum Beispiel, du kannst einmal aussetzen, damit du halt überlegen kannst für die nächste Runde, damit du nicht sofort ausscheidest. Oder du darfst diese Crisscross nochmal umdrehen, damit sie länger läuft, ne, die Uhr, sowas halt. So. Und jedes Mal, wenn wir einen Buchstaben nehmen und es wird eine Reihe zum Beispiel festgelegt, ne, also Reihe, Spalte oder Diagonale, genau, dann, und da ist kein anderer Buchstabe mehr drin, dann kannst du dir einen Stern nehmen, der am Rand ist. Das bringt dir nur noch mal einen Punkt. So, und so funktioniert das Ganze. Das wird so lange wieder aufgefüllt, bis wir halt keine Buchstaben mehr in der Mitte liegen haben. Und dann war's das. Also so funktioniert das halt, bis der letzte Buchstabe weg oder das Board nicht mehr aufgefüllt werden kann. Dann wird gezählt, wie viele Punkte man hat und damit ist es zu Ende. Eigentlich ein super leichtes Spiel, aber echt lustig. Wir haben es halt, als ich es hier bekommen hatte, sofort ausgepackt und haben es sofort getestet und die ganze Familie war begeistert. Hat Spaß gemacht, aber wir mögen generell so Rätsel und Partyspiele so mit Wortspielen. Deswegen war das halt auch. Meine Tochter mag sowas sowieso sehr gerne. Deswegen kommt das sehr gut an. Auch schon bei den Kleinsten, sozusagen. Also sie ist 7, muss man jetzt hier dazu sagen. Genau. Ja, das war eigentlich alles. Aber man kann noch ein paar Facts. Also es ist ab 8 plus, dann 2 bis 6 Spieler können mitspielen. circa 20 Minuten. Das haben wir aber auch so gespielt. Grob, genau. Ist von bei Moses Verlag erschienen. Designer ist Ara Karapetian und Arno Steinwender. Und Artist Kreativbunker. Denke mal, das ist dann eine Firma, die das macht. Ja. Genau. So, viel dazu. Das wäre dann so mein Spiel. Hast du schon mal gespielt?
Nein, aber klingt schön kurz und knapp und spaßig.
Ja, genau. Das ist auch ganz lustig. Also hat uns gut gefallen. Ich mag sowas.
Cool. Ja. Heißt das jetzt echt, dass ich wieder dran bin, oder wie?
Ja, bist du schon wieder dran. Ich habe ja gesagt, war ein kurzes
Wahnsinn,
Spiel.
Also Wahnsinn. Heute ist er fix, ja?
Ja, heute kann er gar nicht von dir. Aber da kommt noch ein anderes Spiel. Das ist doch nicht so fix. Deswegen dachte ich mal, ich fange mit den Kleinen an.
Okay. Dann du. Und dann würde ich gleich weitermachen, tatsächlich mit einem Spiel, was ich jetzt vor kurzem gespielt habe, mit dem Sebastian. Schönen Gruß an der Stelle. Das ist ein Ersteindruck. Hat sich jetzt aber etwas setzen können. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, also kann es auch solo spielen. Es ist ein Spiel von zwei Designern, die man kennt, die man aber eigentlich eher aus dem Devir-Universum kennt. Also das einmal Isra C. und Shai S. kennt man von Spielen wie The White Castle, also die Weiße Burg, oder auch, wie hieß das andere, wo man diese schöne Kathedrale bauen musste. Die Rote Kathedrale, genau. Genau. Und die haben ein Spiel rausgebracht, was eigentlich ganz cool ist. Das heißt Flatiron. Flatiron, also das, ja, sagen wir mal, das Bügeleisen. Das ist dieses ikonische Gebäude in New York, in Manhattan, was über so spitz zugeht, ne? Also an dieser Straße. Und deswegen halt auch Bügeleisen entsprechend heißt. Und ja, es ist eigentlich ein Rennen. Es ist ein Rennen, natürlich auch um Punkte. Was du aber am Ende des Tages machst, ist, kurz erklärt, wir haben in der Mitte die Baustelle, also ein Tableau mit Baustelle, und da sind vier verschiedene Felder mit Karten dran. Und dann hat jeder noch sein eigenes Tableau. Und da sind, wie viel waren es, vier Bereiche, wo du Karten eben einstecken kannst, drüber oder auch drunter. Nee, es waren fünf Bereiche, genau. Und die sind auch ein bisschen asymmetrisch, aber auch nicht ganz groß. Es ist eher so ein Familienspiel oder ein leichtes Kennerspiel. Und dein Tableau oder diese fünf verschiedenen Bereiche deines Tableaus, die sind auch namensgleich mit dem des Haupttableaus an dieser Baustelle. Und wenn du dran bist, bewegst du eben einer deiner Figuren. Du hast nur eine Figur und die schiebst du quasi von einem Aktionspunkt zum nächsten Aktionspunkt und führst dann eine Aktion aus. Das kann entweder sein, also passen, was aber kein reines Passen ist, sondern du kriegst dann einfach zwei Geld, oder du kaufst dir die Karte, die an diesem Ort, an dem du stehst, ausliegst, oder du führst eben diese Bereichsaktion auf deinem Tableau aus, um ja Holzkegel zu kaufen, Holzzylinder in verschiedenen Farben und diese gegebenenfalls zu platzieren. Weil die Idee ist, dass man eben an dieser Baustelle eben dieses Gebäude aufbaut. Wir sind Architekten und bauen dann entsprechend das Gebäude auf. Das hat fünf Stockwerke, sobald das fünfte Stockwerk gebaut ist, ist das Spiel auch zu Ende. Hat einen kleinen Kniff hier und da, weil du versuchst natürlich bestimmte Zielkarten zu ergattern, die es zu kaufen gibt. Du versuchst pro Bereich auf deinem Tableau Positivwerte zu haben. Heißt nämlich, kannst nämlich die Karten, die du kaufst, an diesen Bereichen dran setzen. Entweder darüber oder darunter. Und das sind teilweise so Daumen hoch oder Daumen runter mit einem entsprechenden Wert auf der Karte abgebildet. Und du versuchst eigentlich positive Werte da zu haben. Und am Spielende hättest du da nämlich auch nochmal die Möglichkeit, Punkte zu sammeln. Und du sammelst ganz viele Punkte während des Spiels, nämlich für das Platzieren von diesen verschiedenfarbenen Zylindern und für das Abschließen von des Bauwerkes oder von Etagen. Es ist total fluffig. Es ist wirklich fluffig. Es ist nicht kompliziert zu spielen. Es ist jetzt auch nur ein ganz grober Überblick gewesen. Man wird immer, also Geld ist so ein Ding bei dem Spiel, weil mit Geld machst du eigentlich alles. Möchtest du zum Beispiel so einen Kegel kaufen, einen Zylinder, Verzeihung, was sage ich Kegel? Zylinder kaufen, dann kostet dich das. Du kannst aber auch Zylinder verkaufen, dann kriegst du auch wieder Geld zurück. Wenn du aber etwas abschließen möchtest, dann kostet dich das entsprechend Geld. Also bist du da immer so am Struggeln und zu schauen, wie kann ich immer gucken, dass ich flüssig bleibe, damit ich möglichst schnell die nächste Aktion machen kann. Genau. Ich weiß nicht, wie der Wiederspielreiz ist. Du hast natürlich ein bisschen Auswahl an Karten und an Zielkarten etc., die das Spiel immer so ein bisschen anders machen. Dann hast du ja auch einen Kartenstapel an jeder Aktion, an jedem Bereich dann eben stehen, die dann natürlich auch ein bisschen Wiederspielwert bringen. Aber ich habe so einen Druck, einen dezenten Druck während des Spiels gespürt, jetzt hier schneller und besser sein zu müssen. Und wenn das ein Spiel macht, ist das ja erstmal grundsätzlich auch etwas Cooles. Und bei dem Designer-Duo darf man, ja, die haben ja auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln können mit sehr guten Spielen in den letzten Jahren. Ja, die haben jetzt nach dem ersten Spiel gefühlt wirklich was Schönes abgegeben an der Stelle. Delivered, wie man so schön sagt. So dass ich gerade nur darauf warte, bis es bei Pegasus Spiele rauskommt, weil momentan gibt's nur auf Englisch, Spanisch. Und im Deutschen kommt es jetzt bei Pegasus raus, gefühlt für ein Knopf und Klicker, wie man so schön sagt. Du kriegst es, glaube ich, schon vorbestellt für 25 € oder sowas. Ein Spiel, was ziemlich wertig daherkommt.
Ja, sieht ganz lustig aus. Ich kenne es nicht. Also
ist gerade auch zum Spiel, also letztes Jahr rausgekommen. Hat momentan auch ein Rating von 7,7. Ist jetzt auch erst 760 Ratings und gerade mal 150 Comments. Also das ist noch nicht so gereift, dass man halt sagt, okay, das bleibt stabil da. Ich würde aber dem Spiel tatsächlich auch gerade zwischen 7 und 8 geben. Mir hat's total getaugt. Wie gesagt, diese Angst, die ich habe, ist, dass man es halt dreimal gespielt hat und dann wirklich alles gesehen hat. Das kann durchaus passieren. Das Spiel ist aber auch wiederum so gnädig, dass du halt sagst, okay, du könntest ganz viel Erweiterungen oder Module dazu stellen, dass das Spiel auch nochmal ein bisschen reizvoller macht. Ne? Also schönes Ding, sieht schön aus, schön illustriert, auch von einem meiner Lieblingsartists, Weberson Santiago, kennt man vielleicht auch von Spielen wie Kelp, ne, an der Stelle. Hat auch La Familia, also dieses Mafia-Spiel, illustriert. Oder The Bloody Inn, falls du das noch kennst.
Blutige Gasthaus.
Genau, richtig. Und genau, ich glaube, das größte Letzte, was er gemacht hat, war ja Kelp, was ja auch schon super lecker ausgeschaut hat.
Hab ich auch noch nicht gespielt.
Ja, warum nicht?
War ausverkauft.
Es ist aber auch ein geiles Spiel. Ja, Kelp ist echt massiv geil. Ja, aber ich rate hier gerade nicht Kelp, sondern ich rate...
Wollte ich gerade sagen.
Flatiron, und Flatiron hat mir echt gut gefallen. Genau. 1-2 Personen, 45 Minuten, 12 Jahren, bei einer Komplexität von 2,6, wenn ich aufrunden darf, von 5, ist rausgekommen bei Ludonova und wird jetzt bei Pegasus, wie gesagt, rauskommen. Genau.
Ludonova.
Was mich ein bisschen wundert, warum das nicht bei Devi rausgekommen ist, aber das habe ich jetzt nicht in Erfahrung gebracht.
Warum?
Naja, weil die Kollegen, die Autoren haben ja schon sehr viel mit Devi gemacht.
Ach so, okay.
Also wie gesagt, die letzten Spiele von denen, White Castle, Red Cathedral, also stimmt. Die haben jetzt natürlich nicht ausschließlich bei Devi was gemacht, aber ich finde, das hätte jetzt auch bei Devi ganz gut reingepasst. Bin aber auch ganz froh, dass sie es nicht gemacht haben. Unsere Stammhörer wissen ja, dass ich bei Devi so ein bisschen durch bin.
Ja, genau. Aber die haben auch gute Spiele.
Nein, ja.
Nein, ja.
Naja. Okay, aber that's for another day, wie man so schön sagt. Das wäre mein zweites Spiel gewesen. dann würde ich sagen, da wärst du dran wieder.
Ja, also, ich fange jetzt erstmal mit dem, noch nicht mit dem Großen an. Das Große kommt zum Schluss. Das Größte kommt zum Schluss. Nee, also, ich habe auch, jetzt geht's zu den Wikingern. Passend.
Hab ich schon mal. Also, das ist schon so lange her, dass wir ein Wikinger-Thema hatten bei dir.
Ja, ne? Finde ich auch. Ewig. Also, es geht um Clans of Midgard. Das ist halt die kleinere Reiseversion gefühlt von Champions of Midgard. Was tun wir hier? Wir haben jetzt der spezielle Faktor für Phil, ein Block. Das geht schon mal.
Ein Stift. Block. Ein Stift.
Aber auch Area Control.
Okay.
Kabusch, das war's. Abgeschaltet.
Und dann ist es noch eine Dual-Variante und es ist.
Nein. Es ist für vier Spieler. Das ist schon, okay. Dass mehrere Leute.
Immerhin. Aber ist es trotzdem nur eine Reiseversion oder ist es wirklich jetzt ein eigenständiges Spiel?
Ich würde es schon als eigenständiges Spiel sehen. Es ist nicht nur eine Reiseversion. Dafür ist es auch nicht winzig genug. Also, es ist jetzt nicht wirklich
so. Azul-Duell hat dich das ja nicht gestört, mein Lieber.
Was? Dass das eine Reiseversion ist oder nicht
winzig genug ist? Nee, dass das nicht winzig genug ist.
Ja, dafür, das müsste dieselbe Größe sein, glaube ich. Warte, muss ich mal gucken. Ja, doch. Es müsste ein bisschen größer sogar sein, das Clans of
Midgard. Ich bin jetzt mal ruhig, ich höre dir mal zu.
Ja, hier, unterbrech mich nicht. Nee, also am Anfang, was machen wir hier? Wir versuchen erstmal, um die Gottheiten zu buhlen. Das ist immer das Erste, was wir machen in einer Runde. Wir spielen das ganze Spiel über 5 Runden, meine ich, war das? Ja. Und versuchen in der Zeit immer Gottheiten. Immer am Anfang einer Runde wird eine Gottheit ausgelegt. Halt eine nordische Gottheit. Sowas wie Thor, Odin und so, ne? Und um die müssen wir buhlen. Das ist halt das Erste. Dann bekommt jeder Karten von uns und diese Karten werden danach gedraftet. Das sind Runenkarten. Diese Runenkarten geben uns dann an, zum Beispiel Opfergaben. Diese Opfergaben stehen oben in der Ecke. Wer die höchste Opfergabe bringt, der bekommt dann in der Aufdeckphase die Gottheit zu sich gelegt und ab dem Moment behält er sie auch. So, dann gibt es Walküren. Die Walküren sind ein Bonus, entweder dafür, um einen Würfel zu würfeln, um zum Beispiel noch mal in ein Gebiet reinzukommen, also die Mehrheit in einem Gebiet zu bekommen, oder aber ein Set Collection, weil die unterschiedliche Farben haben. Wenn du alle gesammelt hast, kannst du am Ende mehr Punkte machen. So. Dann gibt es noch Buchstaben. Die Buchstaben, das ist so ein bisschen so ein Raster, wo du dann halt die abkreuzen musst. Auf jeder Karte ist ein Buchstabe. Dann kannst du den abkreuzen, wenn du den hast. Hast du eine Reihe oder eine Spalte voll, dann bekommst du dafür Punkte am Ende. So. Dann gibt es noch Monster. Diese Monster kannst du bekämpfen. Das heißt, wenn du 2 Monster derselben Art in deiner Auslage hast, dann hast du das Monster besiegt und bekommst für dieses Monster Punkte. Die Monsterpunkte sind auch so 2, 3, 4 und 6 Punkte wert. Sind dann auch nochmal Points. Dann haben wir Ruhm. Das ist ganz lustig, weil der Ruhm steht immer in der Mitte. Manche Karten haben Ruhm, das ist so eine lila Zahl. Manche haben keinen Ruhm. Dieser Ruhm muss halt, es werden alle Karten zusammengezählt, der Ruhm da drauf, wird dann eingetragen. Nächste Runde ist, natürlich, weil Wikinger wollen immer ruhmreicher werden. Natürlich. Das heißt, nächste Runde darf er nicht gleich oder niedriger sein als die Runde davor. Das heißt, er muss höher sein. Ist er das nicht, zählt die Runde als Nullnummer. Also bekommst du gar keinen Ruhm. Das heißt, du kannst da keine Punkte eintragen und musst es Null eintragen. Aber dadurch kannst du die Runde danach natürlich wieder Ruhm anhäufen.
Aber ist das etwas, wo man sich dann gegenseitig in die Pfanne hauen kann? Ich glaub nicht.
Klar, wenn du draftest ja, wenn du dann, also du könntest ja dem anderen dann keine Ruhmkarten zukommen lassen, zum okay. Beispiel. Ne? Also klar, am Anfang schwierig, aber du musst ja alle Sachen gleichzeitig beachten, weil da, wo dann Ruhm drauf ist, ist jetzt vielleicht weniger Opfergabe drauf, ne, um dann den Dings zu kommen. Oder. setzt du gleich hohen Ruhm an in der ersten Runde und hoffst darauf, dass du nachher noch mehr bekommst. Das ist halt so diese Sache, ne? Da musst du halt ein bisschen drauf gucken. Am besten am Anfang ein bisschen kleiner stapeln. Ich habe gleich hochgestapelt, also habe ich nichts bekommen. In der nächsten Runde, das war bei mir halt dann gleich
Hochstapler.
So. Ja, genau, ich war ein Hochstapler gefühlt. Dann gibt es noch Clans. Die Clans geben an, es wird angezeigt, weil nicht alle Karten dann für das Area Control zählen, weil du musst gucken, von welchem Clan du am meisten Karten hast und die wird dann gewertet. Und dementsprechend wird es dann angegeben. Die Clans erlauben dir dann auf dem Spielplan deine Einheiten einzusetzen in dem Gebiet, was daneben steht. Also immer neben dem Clan-Symbol hast du auch ein Gebietssymbol und da kannst du dann ein Klötzchen reinsetzen. Hier muss man sagen, wenn du die Retail-Version kaufst, wie ich sie habe, hast du nur so kleine Klötzchen. Sieht nicht so geil aus. In der Deluxe-Version gab es halt kleine Wikinger-Miepel. Das war schon ein bisschen cooler. Aber naja, egal. Die kann man sich aber ja auch nachholen. Also Wikinger-Miepelchen. Ja, und dann gibt's noch die Drakar, also die Schiffe der Wikinger. Damit kannst du halt mehrere Leisten füllen. Musst du dir halt ausgucken. Dann zählst du halt, wie viele Drakar du hast. Dann kannst du so und so viele abkreuzen auf der Liste und kannst dadurch nochmal in Gebiete vielleicht Einheiten einsetzen. Das steht halt dann da noch bei. Dann kannst du da noch eine Einheit mehr reinsetzen. Das ist halt einfach dann auf Area Control ausgelegt. Und dann geht es weiter und kommt dann zur Wertung. Und diese Wertung von diesem ganzen Area Control ist halt ganz lustig, weil das wird immer erst gewertet, das Gebiet, wenn du da mindestens fünf Einheiten drin hast. Ist egal, ne? Also eine Mischung, egal wie viele Einheiten drin hast. Deswegen gibt es, wenn du zu zweit spielst, auch noch einen Schattenspieler, der dann auch noch Einheiten reintut, damit du die Gebiete voll bekommst. Ist auch ganz wichtig. Und wenn du diese Einheiten dann da aufwertest, dann wird geguckt, wer hat die meisten da drinne, ne? Klar. Kannst jetzt dann natürlich gucken, ob du noch einen Würfel würfeln kannst, wenn du dann da noch eine Walküre hast. Und wer das Gebiet gewinnt, bekommt alle Klötzchen von sich, die in diesem Gebiet sind, zu sich. Das sind dann Punkte. Die zählen dann als Punkte, die zählst du, wie viele es sind, und dann trägst du dir in diesem Gebiet, das gibt es nämlich dann da auch, trägst du dann ein, so bei den Äxten, das sind dann halt deine gewonnenen Punkte. Und kreuzt das Gebiet ab, was du erobert hattest, weil das ist auch nochmal Set Collection, wenn du jedes Gebiet hast, dann hast du am Ende nochmal so 15 Punkte. Das ist auch nochmal ein bisschen was wert. Aber jeder, der verloren hat, nimmt seine auch zurück. Und das ist so ein bisschen auf die Valhalla-Erweiterung hier bei Champions of Midgard. Da konntest du ja dann auch deine Würfel wenigstens noch einsetzen, weil es war ja sehr würfellastig. Und damit es nicht nur glückslastig war, konntest du mit den Valhalla-Toten dann noch was machen, wenn du dann verloren hattest. Das ist hier jetzt auch. Da bekommst du halt so Hörner, die du abkreuzen kannst. Für jeden Toten ein Horn, ne? So ein Trinkhorn. Und wenn du die abgekreuzt hast, dann bekommst du halt nochmal einen Punkt. Ne? Umso mehr du Tote du hast, kriegst du halt trotzdem noch einen Trostpunkt oder zwei Trostpunkte. So.
Das klingt jetzt aber nicht sehr ruhmreich für einen Wikinger.
Naja.
Naja.
Immerhin. Der Sieg ist schon ruhmreicher. Das war so. Ja, und wenn wir dann die erste Runde gespielt haben, dann endet das Spiel und, habe ich nämlich noch geguckt. 4 Runden. Muss ich mir verbessern. Waren keine 5 Runden. Habe ich mit einem anderen Spiel verwechselt. 4 Runden spielen wir nur. Ja, dann werden alle Punkte zusammengezählt. Wird alles auf dem Block dann ausgetragen. Oh ja, und wer da die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Das ist das ganze Game. Da ist der Area Control Effekt jetzt auch nicht so schlimm, finde ich, weil es
jetzt auch nicht so
rucki zucki geht.
Was für eine Wertung würdest du jetzt an der Stelle geben?
Ich würde dem Spiel 7,5, weil ich es cool finde vom Thema her. Mir hat es auch echt Spaß gemacht, meiner Frau auch, muss ich sagen. Hat auf BGG eine 7,2, also auch so im 7er Bereich. Jetzt so eine 8 würde ich nicht wirklich tendieren, noch nicht, so dass ich sage, boah, das muss die ganze Zeit auf den Tisch. Das jetzt würde ich jetzt nicht sagen. Aber eine 7,5er doch, also ich würde schon das Spiel schon gerne, hab's jetzt auch schon öfters mal gezockt. Ist aber eher so ein Zwischendurch-Ding. Ist jetzt keins, wo ich sage, armfüllendes
Aber es Programm. Es gibt ja auch das große Spiel. Ist das jetzt irgendwie eine Weiterentwicklung? Ist das ein Downsizing? Wie zum Beispiel, wir hatten ja auch letztens, oder schon Ewigkeiten her gefühlt, ja einmal gesprochen über Grand Austria Hotel und das Grand Austria Hotel quasi als Würfelspiel oder Flip and Ride. Also, dass man halt sagt, okay, man reduziert so ein großes Spiel wieder, dampft das ein auf was Kleineres. Ist es das? Oder es ist was komplett Eigenes, wo du sagst, ja. Es ist
was komplett Eigenes, weil Champions of Midgard, ne, habe ich ja auch, ist ja auch eines meiner Favorite Games hier, das habe ich auch komplett ausgepimpt. Aber das ist ja ein Worker Placer, komplett. Also das hat ja mit Draft und Dings und gar hier mit dem auch mit Area Control gar nichts zu tun. Also du gehst dann zwar ne an Punkte und kämpfst gegen Monster, das ist dann dieser Würfelaspekt, man muss halt dann gegen die Monster würfeln. Bei Champions of Midgard, das hast du ja hier gar nicht. Ne? Also hier ist es wirklich so ein Roll and Ride. Du machst so ein paar kleine Kettenzüge mit deinen Karten, die du vorher gedraftet hast, dass du dir das Set am besten zusammenstellst. Aber du musst versuchen, es geschickt halt alles unter einen Hut zu bringen. Ne? Die Buchstaben, eine Walküre drinne, Opfergaben. Du kannst dann halt durch die Gottheiten, bekommst halt noch besondere Boni, die dir dann nochmal was bringen oder erst am Ende was bringen. Es kommt halt immer drauf an, ne? Manche sind für den Anfang oder während des Spiels gut, manche erst am Ende. Die bringen dir dann halt nochmal Zusatzpunkte, die du dann noch da reintragen kannst. Ja, das ist halt eigentlich das Ganze und das hat so mit dem Champions of Midgard außer dem Namen jetzt nicht viel zu tun.
Also nur ein Spiel in dem Universum eigenstehend.
Genau. Es ist eigenständig. Also es wäre wirklich für noch was anderes versucht und jetzt nicht wirklich die Reisevariante, auch wenn ich das am Anfang scherzhaft gesagt habe. Aber wer möchte ein bisschen klar, also Wikinger-Feeling mitnehmen, da wäre das auch cool. Obwohl ich jetzt auch sagen würde, wenn ich das jetzt mit Knarr, da würde ich Knarr noch bevorzugen. Ist aber auch ein bisschen andere Art von Spiel, ne?
Was hattest du Knarr nochmal gegeben?
Hatte ich denen nicht eine 8 oder so gegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt würde ich ihm eine 8 geben, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was ich damals gegeben habe, als ich es da gespielt habe. Aber ich spiele Knarr spiele ich auch immer noch gerne. Sieht cool aus, macht Bock. Aber das ist bei vielen ja sehr gut angekommen. Clans of Midgard, glaube ich, ist ein bisschen untergegangen. Das habe ich nicht so oft gehört. Finde ich aber auch schade. Es ist nämlich sehr leicht zugänglich. Hat ja auch eine Gewichtung hier von 2-0. Und das würde ich auch unterschreiben. Weil, hast ja gehört, ne? Geht ja eigentlich rucki-flucki. Mhm. Klar, die Kunst ist es, da die Karten richtig zu ordnen. Ich glaube, ich habe es ja auch gespielt. Mit mehreren Leuten macht es natürlich, hast du ein bisschen mehr ne, Auswahl, weil du mehr Kartenmöglichkeiten vielleicht hast. Zu zweit ein bisschen weniger, aber es hat auch zu zweit viel Bock gemacht. Nö, hat mir gut gefallen. Bleibt auf jeden Fall erstmal in der Sammlung. Wer weiß, wie lang, aber im Moment finde ich es cool.
Wer weiß.
Also auch ein Wikinger-Spiel wird wahrscheinlich so oder so in der Sammlung bleiben. Also hey, ja. Wikinger-Spiele ziehen selten aus, muss ich sagen. Außer sie sind so totaler Rotz.
Ich kann sagen, es gibt schon schlechte.
Ja, es gibt auch richtig schlechte, aber ich habe, selbst wenn ich jetzt hinter mir gucke, im Namen Odin, das habe ich mir auch nur geholt, das habe ich im Restetunnel hier von Heidelberg gekauft, auf irgendeiner Spielmesse. Ich weiß gar nicht, das war auf der Spiel, aber ich weiß gar nicht, welchem Jahr, aber da habe ich mir auch einfach geholt. Das ist auch so ein kleines Area Control. Das macht echt Laune. Würde ich aber, bringe ich so selten auf den Tisch, aber würde nicht ausziehen, muss ich sagen. Deswegen, naja.
Welches meinst du denn?
Was, im Namen Odins?
Im Namen Odins ist das, ne? Das
genau.
Ist, okay.
20, also nicht so gut weggekommen, glaube ich.
10. Ich guck mir es gerade an. Ja.
Ja, sieht lustig aus. Ich fand's cool, ich fand's ansprechend. Aber ich habe hier ja auch noch ein bisschen härtere, hier Vandal to Viking, das muss ich auch noch spielen. Das ist ein Riesenklopper, aber da muss ich mich erstmal reingeben. Aber das kommt dann in einer anderen Folge, den habe ich noch nicht gespielt.
Ich sollte, vielleicht nochmal 2-3 Wikinger-Spiele spielen. Also ich habe auch schon ein paar gespielt, natürlich, aber dass man da vielleicht eine Special-Folge machen könnte. Mal gucken.
Ja, dann laden wir uns die Wikinger auch noch zu uns ein. Ich war ja letztens bei ihm. Dann machen wir eine Special-Folge Wikinger. Ja, da musst du noch ein paar Wikinger-Spiele spielen.
Ja, will do.
Ja, das war mein Spiel. Auf jeden Fall mal einen Blick wert.
Hätte ich das jetzt gewusst, dass es ein Wikinger-Spiel war, ne, dann hätte ich natürlich, wäre mein nächstes wahrscheinlich ein Wikinger-Spiel gewesen, aber Das war jetzt so spontan.
Achso, stimmt, ich habe noch ganz vergessen, von wem es ist. Das muss ich ja noch sagen. Nee, ja. Aber erstmal ist es für 2 bis 4 Spieler, beste 3 angegeben. 30 bis 60 Minuten. Ja, zu zweit spielst du 30 Minuten. Ja, so 45 Minuten mit zu dritt. Ja, das passt. Alter 10 plus ist bei Korax rausgekommen. Und Designer Alara Cameroon und Travis R. Chance. Und Moment. Das steht nicht da, aber Illustration ist von Clark Miller. So, jetzt habe ich meine Sachen alle runter, dann darfst du jetzt.
Alright, mein letztes und drittes Spiel heute ist Ready Set Bet. Mega Ding. Ein mega Ding. Wo fange ich denn an? Ich glaube, da hatte ich ja auch in einer unserer letzten Folgen mal drüber gesprochen, dass ich das damals schon interessant fand, wollte es mir dann beziehen, hat es nicht gleich geholt, schade, oder gut mittlerweile, wollte es mir dann beziehen, dann war es aber vergriffen und dann ging gerade der Kickstarter auf für die Deluxe-Version, die, wie haben sie es genannt, der High Roller Edition. Und da bin ich gleich eingestiegen und jetzt habe ich hier so, ja, so einen Kühlkoffer. Weil die Box ist wirklich sehr groß und lang, also wirklich ein kleiner Koffer. Bin aber total glücklich mit. Als ich es aber erstmal bekommen hatte, war es so, oh mein Gott, das Ding ist riesengroß, wo machst du denn das jetzt wieder hin? Ob mir das wirklich gefällt, war das so ein aus dem Bauch raus Spiel, was du dir jetzt wieder geholt hast über Kickstarter, ne? Hast du dich dann wieder von der FOMO treiben lassen? Ja.
Ja. Das war's.
Natürlich war das FOMO und zu Recht. Es ist ein geiles Ding. Es ist echt ein geiles Ding. Ready, Set, Bet, was ist es? Und das ist ein Wettspiel. Es ist ein reines Pferde-Wettspiel. Und das hört sich jetzt total blöd an, aber du wettest dann entsprechend auf Pferde. Jetzt ist es aber so, dass gewürfelt wird, also diese Pferdebewegung ist würfelgesteuert. Es wird mit 2 Würfeln gewürfelt. Und dann sind die Zahlen entsprechend Pferden zugeschrieben oder zugewiesen. Zum Beispiel hast du die 7. Und die 7 ist natürlich bei 2 Würfeln die eigentlich häufigste Zahl, mathematisch zumindest mal. Und dann hast du zum Beispiel alles, was also die Ergebnisse 2 und 3 ist einem Pferd zugeordnet, 4 ist einem Pferd zugeordnet, 5. 6 etc. zugeordnet und auch alle Zahlen hoch bis 12 zugeordnet. Und dann gibt es einen Moderator, der würfelt dann und bewegt dann diese Pferde. Wenn man das auch noch cool macht, dass man dann halt sagt, so und die 7 kommt raus und endlich hat die 8 mal den Schuss gehört und kommt endlich aus seiner Box raus, gleich dicht gefolgt von XYZ etc. Wenn man da wirklich so einen Moderator hat, der das wirklich cool runtersetzen kann, dann entsteht da auch wirklich so ein Druck an. Wenn man das nicht kann, ist das auch kein Problem. Dafür gibt es eine App, die auch sehr gut gemacht ist. Und die übernimmt das jetzt auch komplett und sagt dann entsprechend auch so ein paar coole Sprüche, damit auch dasselbe Feeling hochkommt. Was machen wir als Spieler? Wir haben zumindest mal in dieser Deluxe-Version eine ganz große, also wirklich eine riesengroße, große Matte. Und da kannst du natürlich jetzt anfangen zu wetten. Jeder bekommt so ein Set an Chips, einen Multiplikator von 5 bis, ich glaube, 2 war's. Oder sogar 1 runter. Also auf jeden Fall ein paar Chips und die verteilst du dann entsprechend. Und da entsteht relativ schnell eine Dynamik. Denn am Anfang sind wir natürlich alle so ein bisschen verhalten, gucken so, wo soll ich drauf wetten, weil wenn die Pferde jetzt gerade erst so aus den Boxen rauskommen, dann weiß der noch nicht, wer gewinnt. Aber je später das wird, desto mehr fangen die Leute wirklich an zu gamblen. Also zu raten, einzuschätzen etc. und legen dann die Chips wie wild hin. Der Witz ist nur, die besten Plätze sind natürlich relativ schnell weg und die lukrativen Plätze, ne? Wenn du zum Beispiel deinen Fünfer-Chip auf ein Fünfer-Multiplikator-Feld setzt, ne? Und das Pferd gewinnt dann auch entsprechend noch, dann hast du halt an der Stelle $25 gemacht. Also da kommt eben dieser Druck auf, dass du halt irgendwie ganz schnell alles platzieren möchtest, bevor irgendjemand anderes kommt. Und dann gucken sie alle nur noch gebannt entweder auf den Moderator oder auf den Bildschirm, wo eben diese App dann runterläuft, und werden ganz nervös, ob dieses Pferd jetzt gewinnt oder nicht. Wenn dann ein Pferd ins Ziel gekommen ist, dann wird entsprechend gewertet. Man kann auch Minuspunkte bekommen, aber man kann nie unter Null fallen, dass man dann eben falsch gewettet hat und dann entsprechende Strafzahlung machen muss, also zahlen muss. Aber das ist nie ganz, ganz, ganz böse. Und das machen wir dann 4 Rennen lang. Du kriegst immer wieder deine Chips zurück und kannst sie dann entsprechend wieder im nächsten Rennen einsetzen. Das ist das ganze Spiel. Wir könnten jetzt loslegen zu spielen.
Ja, das stimmt. Also, los, fang an.
Nein. Es hat noch ein paar, sagen wir mal, ein paar Extras, Module, die man vielleicht nicht gleich am Anfang einsetzen muss, dass man halt sagt, okay, es gibt extra Finishes, dass man dann halt da, also extra, sagen wir mal einfach so, es gibt noch Karten mit extra Wetten, die nochmal andere Wetten reinbringen, die man aber tatsächlich für den Spielspaß nicht unbedingt braucht. Das ist einfach nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, rechts oder links Wetten zu machen. Diese Deluxe-Version hat natürlich auch nochmal schöne Pokerchips. Wenn man das nicht mit der App spielt, sondern jemand entsprechend würfelt und moderiert, dann sind die Pferde auch viel größer als jetzt in dem normalen, also in der Retail-Version, sind sie nur so Fingerhutgröße. So haben sie fast, ja, Handgröße. Das sieht alles super wertig aus. Sieht halt auch mit dieser, gerade mit dieser großen Spielmatte oder Wettmatte, nenne ich es jetzt mal, so schnell wie im Casino aus, das ist echt lustig. Und wie krass dann alle dann aufspringen und anfangen zu wetten und zu gucken, dass man da jetzt hier wirklich Geld aus der Geschichte rauskommt, das macht total Bock. Es ist ab 14. Man kann es auch mit jüngeren Kindern spielen. Also,
wenn er sie an die Pferderennbahn bringt.
Genau, richtig. Ich wollte gerade sagen, und ich glaube, das ist so ein Geschichte. Also ich habe es mit meiner 9-Jährigen einmal gespielt. Sie findet es klasse. Es ist aber natürlich ein Glücksspiel, ne? Und jetzt
danach
ist
die Frage, das Taschengeld gleich
ausgepackt. Genau, richtig, ne? Also, das sollte man sich immer vor Augen führen. Das ist jetzt nichts anderes als ein reines Wettspiel. Es geht hier auch darum, der oder diejenige mit meisten Geld nach vier Rennen gewinnt das Spiel. Und dann bist du eigentlich gleich wieder am nächsten Spiel dran, also das nochmal zu spielen. Wir hatten es mal einen ganzen Abend lang nur durchgezockt, das war krass. Und was halt cool ist, du kannst es bis zu 9 Personen spielen. Es ist von 2 bis 9 Personen gedacht. Ich würde sagen, nee, das stimmt nicht. Es ist nicht für 2 Personen. Das kannst du ganz ehrlich meines Erachtens, also nicht unter 4.
Ja.
Unter 4 kommt dieser Druck nicht hoch. Aber alles, was ab 6 ist, ist echt super. Dann wird das echt wild. Weil es muss ja nur einer anfangen und dann kommen die anderen schon und dann kommt so eine Hysterie oder Torschlusspanik dazu, dass dann plötzlich so schnell so viel alles, ne, alles belegt ist und du dann nur noch blöd aus der Wäsche schaust. Ist schon ganz lustig. Genau. Ready, Set, Bet, rausgekommen bei AEG im Englischen. Und im Deutschen, glaube ich, bei Strohmann Games, richtig? Genau, Strohmann Games. Ich glaube, die High Roller Edition bleibt, also war nur ein Kickstarter. Ich weiß nicht, ob sie das nochmal so rausbringen oder ob sie es nochmal auf Deutsch rausbringen. Aber die Retail-Version ist genauso gut. Also da nicht von blenden lassen. Designer ist John D. Clare und Artists sind Athena Kegel und Kirk Buchendorf. Und mein Rating an der Stelle eine 10.
Eine 10.
Ganz ehrlich, es macht total Bock. Es macht Bock. Es ist cool. Es ist schnell erklärt. Ich habe bis dato noch kein negatives Feedback bekommen. Ich meine, allein, also natürlich lebt das von jemandem, der das cool moderieren kann. Und dann ist es vielleicht nochmal echt geil, ja. Und wenn es jemand nicht so gut kann, ist das auch kein Problem. Dann haust du einfach die da jemand sich nicht finden lässt, der dazu gerade Bock hat, dann machst du dann eben einfach die App auf und machst es da drüber. Und wenn du das noch irgendwie auf dem Bildschirm draufhängst, dann hast du sowieso Wettbüro oder Casino-Feeling. Das ist schon ganz cool. Also, find's mega. Hast du es denn gespielt?
Jupp.
Wie hast du es?
Ich habe am Anfang erstmal gedacht, oh, was soll das denn sein für ein Mist? weil ich dachte auch so, ja super, da bringst du die Leute ja nur genau dahin, ne, was man manchmal ja auch unterstellt bekommt. Oh, Brettspiele, ist ja Glücksspiele. Und ne, so bei den Kartenspielen und so, da kommen ja manchmal so dann Steinchen auf Stöckchen und so. Mhm. Und muss aber sagen, ich habe das dann auch in einer größeren Gruppe gespielt und es hat echt Spaß gemacht. Also klar, du warst sofort in diesem Suchtmodus zu wetten. Das muss man schon sagen. Also das sollten nur Leute spielen, die das auch unterscheiden können, glaube ich. Aber ich finde es echt gut gelungen. Nee, kann nicht so unterschreiben, wie du das sagst. Vorhin ist es auch immer echt spannend, wenn dann der Kommentator dann da noch redet und dann, auch wenn es sich irgendwie, muss ich da sagen, manchmal, dass es sich zu sehr wiederholt hatte, ne, immer mit diesem und das Pferd, dann hat er aber meistens denselben Satz und wieder gesagt, ne, in der App. Das fand ich manchmal ein bisschen dröge. Aber gehört vielleicht dazu, keine Ahnung.
Ich meine, wenn's jemand, ne, in der Gruppe gut kann, dann kann man es genau dem dann entsprechend auch geben.
Ja, gut.
Den musst halt cool. Aber auch finden, ne? Du musst, also der Moderator, sage ich jetzt mal, der spielt ja auch nicht mit. Es gibt zwar ein Modul, wo er mitspielen könnte, finde ich aber persönlich doof. Ist halt ganz cool, wenn es wirklich getrennt ist. Weil dann kommt so eine Schnelligkeit rein. Wenn es zu lang ist, dann kommt dieser Druck nicht her. Und den brauchst du definitiv.
Ja, wahrscheinlich. Nee, auf jeden Fall. Nee, aber wie gesagt, mir hat es auch sehr gut gefallen.
Ja, das nehmen wir auch noch mit in den Skiurlaub.
Aber da war eine große Box.
Oder ja, kann ich gleich auch
kleiner
oder auch holen drauf.
Kannst du gleich in den Skibox mit reinpacken.
Ja, dafür habe ich die Skibox auf dem Dach, weißt
du? Passt es ja gar nicht. Ja. Also klar, die kleine Version, die würde passen, aber ich glaube, also Retail, aber ich glaube deine nicht.
Nein.
So ein Kind bleibt zu Hause, Papa muss Ready, Set, Bed mitnehmen.
Dann weiß ich schon, wer daheim bleibt, wenn meine Große sagt, oh ja, das nehmen wir mit.
Wer?
Die Kleine dann. Nach meiner Großen wäre es die Kleine, die da bleibt.
Wahrscheinlich, ja. Das könnte meiner dann auch sein.
Sehr schön, dann mach du mal weiter.
Ja, dann komme ich jetzt zu meinem großen Spiel. Und das ist Dragondale. Kennst du?
Ja, bitte, ich bin eingenickt.
Hallo, ich wollte jetzt hier voll gut aufbauen.
Nein, selbstverständlich kenne ich das. Da hast du ja auch jüngsten Post drüber gemacht.
Das stimmt. Ich konnte das Spiel letztes Jahr bei den B-Rex-Zahlen schon mal antesten und habe es jetzt dann mit den Hausis, Grüße gehen raus, zocken können in der größeren Gruppe und mit dem Würfelräuber auch, Grüße gehen raus, der war auch dabei. Und da habe ich mir das auch schon mal angeguckt in der größeren Runde. Dann habe ich es auch hier nochmal zu zweit gespielt und muss sagen, es hat mich schon ein bisschen so, ja, gespaltene Meinung zurückgelassen. Aber sagen wir erstmal, worum es geht. Also, wir sind auf der geheimnisvollen Halbinsel Dragondale unterwegs und das ist von einem Geisterdrachen hier kontrolliert, der seine Magie in die Drachenbäume leitet und diese Drachenbäume binden die böse Fee Maeve an die Insel, damit sie halt nicht entkommen kann. So, aber trotzdem gibt es auch noch drei weitere Stämme, die auf dieser Insel entweder gestrandet sind oder leben. Und jeder möchte natürlich auf irgendeine Art oder Weise an diese Drachenbäume kommen. Die Drachenbäume sind so kleine Miniaturen sogar, die du auch abnehmen kannst. Unten hast du eine Wurzel und oben hast du dann halt so das Gestrüpp. Und das hat einen Grund, weil es gibt halt genau, wie gerade gesagt, vier Stämme insgesamt. Einmal die dunkle Fee selbst. Dann gibt es die Kelten. Die Kelten wollen das Holz, ja, zum Bauen, Heizen, was auch immer. Und wollen deswegen diese Bäume fällen. Die dunkle Fee möchte die Bäume vergiften und dementsprechend, damit sie sich natürlich von der Insel lösen kann, ne? Deswegen möchte sie die alle vergiften. Dann gibt es noch die Druiden. Die Druiden möchten die Bäume segnen, damit ihnen kein Schaden mehr zugefügt werden kann. Und dann gibt es noch, wo wir wieder beim Wikinger-Thema sind, die Wikinger.
Nein, doch. Gibt's noch Zwerge?
Nein. Ich habe ja gesagt 4. Aber vielleicht ist bei den Wikingern ein Zwerg dabei. Keine Ahnung. Und die Wikinger wollen halt die Bäume auch fällen, weil die das Holz brauchen für ihre Langschiffe, damit sie halt von der Insel entkommen können. So, darum, das ist erstmal so der Grundstock. Jeder bekommt dann sozusagen Einheiten und diese Einheiten sind meistens 6 Stück. Das heißt immer ein Anführer. Bei den Wikingern sind es, glaube ich, sogar 2. Dann gibt es Krieger und zum Beispiel, gehen wir mal, Druiden, gibt es Waldtiere, dann hast Feen oder so, ja, und dann ein Druiden, der Druide natürlich, der Obererzdruide. Und das ist dann sozusagen der Anführer. Diese werden alle in so Säulen sozusagen dargestellt. Auf dem Plättchen sind die angezeigt und diese Säulen sind immer umgedreht. Das heißt, du siehst nicht, welche Einheit sich darunter befindet. So dass der, also du darfst sie dir immer wieder angucken, ne? In deinem Lager stehen die. Jeder startet an einer Ecke. Das ist auch vorgegeben. Da muss man halt gucken, wo man dann startet. Und dann kannst du drunter gucken, welche Einheiten du ziehen möchtest. Und der Gegner weiß natürlich nicht, welche Einheit sich da gerade bewegt. Weil es gibt halt immer nur eine Einheitenart, die mit den Bäumen interagieren kann. Und die anderen Einheitenarten sind dann halt entweder die, die Bäume vorbereiten oder die halt dann andere Gegner verdrängen, weil es hat auch ist eine Art Area Control natürlich, weil diese Insel ist natürlich in verschiedene Areas aufgeteilt, die unterschiedlich Voraussetzungen haben, weil wir können uns aus unserem Lager immer mit 2 Einheiten bewegen und dadurch können wir entweder splitten auf 2 verschiedene Areas oder wir gehen in eine. Können uns aber auch in eine Area aus 2 verschiedenen Reihen bewegen. Wir können nur nicht halt in unterschiedliche Richtungen laufen. Das geht halt nicht. Also, und hier gibt es halt dann immer so Fähigkeiten, entweder wenn du reingehst, passiert irgendwas, oder wenn du wieder rausgehst aus der Area, passiert irgendwas. Dann ist zum Beispiel sowas wie, hier gibt es den Wurzelkanal, das ist sowas, müssen 2 drinne sein. Wenn einer rausgeht, dann muss der andere in einen anderen Wurzelkanal weitergehen und der eine darf dann normal rausgehen. So, der bewegt sich dann halt die ganze Zeit, ist irgendwie ein bisschen gefangen in diesem Wurzelkanal und kommt dann nicht mehr raus, außer du kannst den strategisch irgendwie da rausholen, indem er entweder verdrängt wird von jemand anderen oder du schaffst es halt, wenn du den unbedingt brauchst, nochmal eine andere Einheit reinzukriegen. Darum geht es. Dann haben wir da auch überall so Fähigkeiten von unseren Stämmen rumliegen. Immer wenn wir irgendwo in eine Area kommen, wo wir noch nicht waren, können wir uns dieses Plättchen von unserem Stamm nehmen und auf diesem Stamm sind dann halt unterschiedlich Boni drauf. Das ist halt immer wichtig, weil immer wenn wir diese umdrehen, dann können wir manchmal dadurch Fähigkeiten triggern. Und es gibt aber auch Fähigkeiten von anderen, zum Beispiel von der dunklen Fee, die kann die vorher schon aufdecken. Dann sind die aufgedeckt und wenn die aufgedeckt sind, kannst du sie zwar noch für den Kampf, also für die Begegnung, ne, wenn mit anderen Stämmen nutzen, kannst sie aber nicht mehr umdrehen, um eine Fähigkeit zu triggern, weil sie ist ja schon aufgedeckt. So, das ist halt auch schon mal so ein strategischer Vorteil. Und wie gesagt, wir müssen 4 Siegpunkte bekommen bei diesem Spiel. 4 Siegpunkte klingt erstmal, ist ja schnell gemacht, aber du bekommst, wenn du einen Baum eroberst, entweder segnest, vergiftest, fällst, 2 Siegpunkte. Und für Runensteine, die hier auf der Insel verteilt sind, die kannst du erobern, indem du diese Area kontrollierst. Da haben wir dann den Area Control Effekt. Bleibst du da drinne, gehört dir der Runenstein. Der bringt dir 1 Siegpunkt. Wirst du da verdrängt, ist der Runenstein weg und geht zum anderen. Oder gehst du da raus, kommt der Runenstein halt wieder in diese Area. Fertig. Ne, du musst dann da halt auch schon stehen bleiben. Das ist halt auch wichtig. Dann gibt es auch unterschiedliche Arten, da überhaupt ranzukommen. Weil wir haben auch noch Entwicklungskarten. Das sind so, wir haben nämlich so Handkarten. Und jede Handkarte kann halt irgendetwas. Weil wir haben immer 2 Aktionen in unserer Runde. Und die erste Aktion zum Beispiel steht aus Erkunden, Ermächtigung oder Spezialaktion. Die Spezialaktion ist immer, ich spiele eine Handkarte aus. Und dann hast du unterschiedliche Fähigkeiten. Bei Ermächtigen kannst du eine Entwicklungskarte spielen. Diese Entwicklungskarten sind von 1 bis 9. Diese liegen auch genauso sortiert auf dem Entwicklungsstapel. Dann ziehst du die oberen 2, suchst dir eine davon aus und legst sie offen in deine Ablage. Dann kannst du später durch Planen, das ist in der zweiten Aktion dann, die alle auf deine Hand nehmen. Und wenn du diese Karten dann wieder auf der Hand hast, dann kannst du sie natürlich in der nächsten Runde wieder ausspielen. Das ist schon mal das. Dann hat jeder nochmal einen eigenen Effekt, den er da machen könnte. Entweder kannst du unter einen Baum gucken, weil um einen Baum zu erobern, musst du halt seine Aufgabe erfüllen, weil unter jedem Baum ist ein Plättchen, was angibt, was du abgeben musst oder haben musst, damit du ihn überhaupt erobern kannst. Dafür brauchst du aber eine spezielle Karte und diese Karte kriegst du entweder von Anfang an im ersten Spiel, dafür, ne, bei manchen Clans hast du das so, also Stämmen, und bei manchen musst du es erst durch den Entwicklungsstapel auf Position 3 bekommen. Das heißt, du musst mindestens zweimal die Entwicklung überhaupt spielen, damit du da überhaupt rankommst, und dann musst du natürlich die Ablage auch noch auf die Hand nehmen, damit du die überhaupt spielen kannst. Also es ist alles gar nicht so einfach und gar nicht so schnell gemacht, an diese 4 Punkte zu kommen. Und natürlich, alle anderen verhindern natürlich auch, dass du an diese 4 Punkte kommst. Das ist natürlich auch noch das. Du kannst natürlich am Anfang die leichtere Version spielen, so dass jeder den ersten Baum nicht mehr weggenommen kriegen kann. Dann, weil zum Beispiel, wenn du jetzt mit deinem Druiden einen Baum segnest, dann kann der Holzfäller trotzdem den Baum noch fällen und kann den sich dann trotzdem noch zu eigen machen. Und dir wird er dann halt wieder weggenommen. Ja, es funktioniert dann trotzdem noch. Genauso wie mit dem Vergiften. Der Druide kann die Vergiftung halt auch durch eine spezielle Karte wieder aufheben. Also ganz sind die dann auch nicht sicher, nur weil du sie gerade hast. Ja, und dann gibt es auch noch den Drachen, sonst wäre der ja langweilig, weil es gibt in der Mitte den inneren Zirkel und den äußeren Zirkel. Und der Drache, der bewegt sich auch die ganze Zeit erstmal im inneren Zirkel über verschiedene Runen. Es gibt immer einen, der den Drachen steuert, der deckt die Karte dann auf und lässt den dann laufen. Und hierbei wird dann geguckt, auf welche Rune er läuft. Kommt eine gleiche Rune, geht er in den äußeren Zirkel und läuft dann außenrum über die ganzen Runenfelder. Trifft er auf jemanden, dann gibt es noch eine Leiste, eine Drachenleiste, und die zeigt die Wut an des Drachens, ob er in Raserei kommt oder nicht. Und dementsprechend, wenn du auf den triffst, dann wird immer geguckt, wie dein Wert ist im Verhältnis zum Drachen, weil wir haben alle so Verhaltenskarten, die müssen wir vorher festlegen. Also hör schon, das Spiel ist echt lang.
Ich wollte gerade sagen, es ist schon einiges.
Ja, deswegen, da komme ich ja jetzt gleich noch zum Fazit. wir haben so verschiedene Verhalten, weil wir müssen ganz am Anfang unserer Runde festlegen aus so verschiedenen Verhalten von verschiedenen Einheiten, da wir ja immer so 3 bis 4 maximal Einheiten vor uns haben. Tun wir diese Karten vor uns, so dass sie keiner sieht. Und das Verhalten zählt dann für diese Einheiten, wenn sie auf jemand anderen treffen. Dann wird das sofort aufgedeckt und dann wird geguckt, wie hoch der Initiativwert ist, wer mit seinem Angriff, also der Aggressor oder der Verteidiger, anfängt. Das kannst du durch diese Plättchen, die du findest, noch aufwerten oder abwerten. Ne? Dann kannst du halt noch ein bisschen stärker machen oder nicht. Manchmal lohnt es sich halt gar nicht, wenn du siehst, du hast 3, der andere hat 7. Ja super, wenn du jetzt nochmal 3 dazulegst, bringt es dir gar nichts. So, dann kannst du den anderen gleich anfangen lassen. Dann wird nämlich erst der Effekt von dem, wo der Initiativwert am höchsten ist, abgehandelt. Und dann könnte es sein, dass du nochmal dran bist. Und dann wird nämlich deine Karte abgehandelt. Ist aber die erste schon so, dass du verdrängt wirst, wird deine natürlich nicht mehr abgehandelt. So funktioniert das Ganze. Danach wird dann wieder geguckt, je nach Stamm, ob du wieder eine neue Karte ziehen musst, eine gemischt, eine vermischt und dann eine Karte ziehst oder dir eine aussuchen kannst und so weiter. Das ist halt immer so da. Und das ist beim Drachen dasselbe. Der hat dann einen angegebenen Initiativwert, wo du dich auf der Aggressionsleiste bei ihm befindest. Weil immer wenn du Angriffe durchführst, wird geguckt, mit welchem Symbol du angegriffen hast. Und dieses Symbol zeigt dir dann an, in welche Richtung du wandern musst. Umso niedriger du bist, umso weniger Initiative hat der Drache gegen dich und umso bessere Chancen hast du, gegen den Drachen anzukommen. Umso höher natürlich du wanderst, umso höher ist die Initiative, umso schlechter wird es für dich ausgehen. Weil der Drache, wenn du ihn besiegen kannst, bringt dir auch nochmal einen Punkt, aber nur für eine Runde. Danach kommt der Drache wieder, weil du immer vom Anfang deiner Runde die 4 Siegpunkte haben musst. Hast du sie in dem Moment nicht? Und du bekommst sie erst während deiner Runde, dann wird das Spiel weitergespielt und du musst bis zur nächsten Runde zittern, weil da könnten sie bis dahin dir ja wieder alles weggenommen haben. So. Und so funktioniert das. Und der Drache hat dann unterschiedliche Fähigkeitenkarten, die werden dann neben deinem Marker aufgedeckt und diese Fähigkeit zählt dann in dem Angriff. Das ist, funktioniert dann ganz, genauso wie beim Verhalten von Gegnern gegeneinander, Spielern. Ja, und das wird dann so lange gespielt, bis einer 4 Siegpunkte am Beginn seines Zuges hat. Und dann ist vorbei. Und da muss ich jetzt sagen, du willst jetzt bestimmt wissen, wie lange wir das gespielt haben. Also, wir haben zu viert. Gut, da muss man jetzt sagen, es hatte noch keiner gespielt und es war ja auch eine Menge Holz und es gab auch noch ein paar Fragen. Also die Regelerklärung hat schon so 45 Minuten gedauert. Da war ich jetzt noch schnell durchgeflogen. Und das Spiel, warte, wann hatten wir angefangen? Ja, so 4 Stunden?
4 Stunden, also mit Erklärung, ne? Also
nee, ohne Erklärung.
Ohne Erklärung.
Die habe ich rausgerechnet. Und das ist jetzt nämlich die Krux, wo es kommt. Also du spielst natürlich schon einiges weniger, wenn du es schon kannst, ne? Weil dann macht es mehr Sinn und du weißt, worauf du gehst. Und wenn du es zu zweit spielst, spielst du halt auch ein bisschen flotter durch, ne? Weil die Insel wird kleiner, du hast ein paar abgedeckte Karten. Aber was mich ein bisschen gestört hat, obwohl es echt so vom Spielgefühl, ich hatte keine Langeweile, ne? Das muss ich schon mal vorweg sagen. Es hat mir echt schon zugesagt. Und es hat schon Spaß gemacht. Und man hat immer die ganze Zeit mitgeknobelt, wie kann ich es jetzt machen? Man hatte jetzt nie so den Anschein zu sagen, boah, was soll ich jetzt noch machen? Aber was ich sagen muss, man hat ewig gebraucht, bis du an diesen ersten Baum kamst oder überhaupt in Fahrt kamst. Es hat schon eine Stunde gedauert, bis es überhaupt losging, gefühlt. Also bei dieser Viererrunde. Bei der Zweierrunde ging es jetzt dann schneller. Aber bei der Viererrunde hat es schon echt ein bisschen gedauert. Und da muss man sagen, da muss man die Geduld mitbringen. Sonst wird es, glaube ich, nicht ein Spiel für jemanden, der da schnell durchrocken will. Das wird es nicht werden. Also, ne, da musst du dann wirklich sagen, ich lasse mich da drauf ein, dann wird es ein cooles Game. Wenn du aber sagst, boah, zieht sich das, dann solltest du es lieber gleich lassen, würde ich sagen. Es ist auch eine Menge Holz, die Anleitung. Ne? Das Buch ist auch sehr dick, muss man sagen. Und jeder bekommt noch ein kleines Handbuch dazu, muss man sagen. Jeder Stamm hat ein eigenes Buch.
Ja, aber bei asymmetrischen Spielen ist das ja jetzt auch was Normales, dass du eventuell so deine eigene Spiele
ja, genau.
Sonst was hast.
Also. Ja, und was ganz gut ist, für Anfänger gibt es eine Karte, die dir genau deinen ersten Zug erklärt, was du machen sollst. So, ne? Jeder soll sich das durchlesen und genau danach dann abhandeln, was da draufsteht. Wo ich hier aber finde, man hätte es nicht unbedingt gebraucht, weil du kannst meistens den A-Zug zum Beispiel, ne, das ist von A bis F aufgeteilt. Das finde ich übrigens auch sehr cool, wegen den Tableaus, weil da ist auch alles drauf, ne, steht auch immer dein Zug von A bis F einzeln aufgelistet, was du machen sollst. So, dann kannst du es schön Schritt für Schritt abarbeiten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber deswegen hätten sie diese Startanleitung, weiß ich nicht, ob die jetzt so wichtig gewesen war, weil im Grunde genommen steht dann da nur Versuche, einen Baum zu erreichen am Ende. Und ja gut, also was sollst du sonst machen? Also das ist eh das Ziel, was du machen willst. Aus dem Grund, weiß ich nicht. Und in der ersten Aktion, da machst du nichts, jetzt versuche einen Baum zu erreichen, da machst du nichts. So, das waren die ersten Zug sozusagen, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Deswegen weiß ich nicht. Aber sonst hat es mir schon gut gefallen. In der Hinsicht, deswegen, also für mich, jetzt mal so von meiner Wertung, es gibt auch bei BGG jetzt noch keine Wertung dafür, weil ich glaube, so viele haben es auch noch nicht gespielt, da hat es von mir eine 7,5 erstmal bekommen. Ich muss es halt noch ein bisschen öfter spielen, weil...
Aber ganz ehrlich, ja. du bist immer bei der Wertung relativ weit oben. Das Spiel klingt doch jetzt erstmal relativ lang, komplex und ist das etwas, was dich auf jeden Fall wieder ins Spiel holt? Also hast du Bock, das jetzt nochmal, willst du es jetzt nochmal unbedingt spielen?
Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich nehme es auch mit zum Wochenende. Also so auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hatte ja keine Langeweile dabei zu spielen. Ich finde nur, es hat noch seine Schwächen. Also ich finde halt dieses, dass es sich am Anfang zu sehr zieht, das da. Weil der Rest, ne, von dem Spiel, nachdem es dann einmal so im Fahrt war und alle dann wussten, was sie tun, fand ich gut. Klar, wenn du da jetzt einen Downtime-Jupp hast, dann wird das Spiel, glaube ich, der Horror, muss man sagen.
Ja, aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Ich meine, die Spiele kommen ja eigentlich raus und haben ja schon einiges an Feinschliff etc. bekommen. Jetzt hast du da so einen Brecher. Okay, ja. Das ist jetzt sicherlich auch Ersteindruck, du hast zum ersten Mal gespielt oder zweimal gespielt, wie auch immer. Aber wenn sich das doch verdichtet, dass es am Anfang immer so ist. Ist doch auch doof.
Ja, wie gesagt, ich denke, dass wenn alle das Spiel können, dann wird das runter, also schneller gehen. Wie gesagt, jetzt, wo ich das zu zweit gespielt habe, hat es meine Frau ja noch nicht gekonnt. So gesehen, da hat ja wieder einer nicht gekonnt. Aber im Grunde genommen, und ich muss ja auch dazu sagen, klar, meine Spiele meistens hohe Wertung, aber ich hole mir meistens auch nur Spiele, die ich mag. Oder die mich überhaupt irgendwie ein bisschen ansprechen. Also Spiele, die ich ganz rotzig finde, spiele ich meistens gar nicht. Wo ich halt komplett abkacke. Das habe ich sehr selten, diese Spiele. Das sind dann eher so die Sachen, die ich mir dann so nebenbei mal hole und denke, oh ja, sieht ganz cool aus, war ein Coverkauf. Ah, nee, ging doch nicht. Aber so richtig, ich finde, jedes Spiel hat seine Berechtigung. Und für mich ist es halt so diese Fünferwertung oder Dreierwertung oder vier. Also, nee, das hat kein Spiel wirklich verdient. Deswegen ist meine Wertung immer relativ hoch. Für mich ist wahrscheinlich eine Siebener-Wertung für das, was für dich eine Sechser- oder Fünferwertung ist. Das kann sein. Vielleicht haben wir da ein anderes Verständnis. Aber für mich ist zum Beispiel auch so ein schnell eine Zehner-Wertung gebe ich ganz selten. Da habe ich gar keinen Bock. Also das finde ich ein Spiel, was eine Zehner ist, muss perfekt sein für mich. Weißt du, was ich meine? Und das wäre jetzt zum Beispiel in meinen Augen jetzt Ready, Set, Bet zum Beispiel auch nicht. Das wäre für mich keine Zehnerwertung. Oder zum Beispiel, was du damals ja, hier
um den
Prinzessin da, wie hieß das Spiel? Das ist egal.
Rebel Princess. Aber es geht ja auch da um Spielspaß. Und wenn das aber immer so eine Hürde entsprechend ist, gut, du weißt, ich bin jetzt...
Ja gut, aber der Spielspaß hatte ich ja eben gesagt, hatte ich ja in der Runde mit den Leuten. Also... Wie gesagt, es hat sich nur am Anfang ein bisschen langatmig angefühlt und ich denke, dass das nicht für jeden was ist, das habe ich ja auch gesagt, aber für mich hatte ich ja meinen Spaß. Ich
bin immer der Auffassung, wenn es Spiele gibt, die sehr ähnlich zu den anderen sind. Hm. Und das klingt jetzt auch so, weil das ist ja einer von vielen Spielen, die so ähnlich sind. Und jetzt, wo sticht das Spiel raus? Und das habe ich noch nicht verstanden. Wo sticht das Spiel raus gegenüber einem anderen? Womit würdest du es denn vergleichen?
Das?
Ja.
Würde ich jetzt fast mit gar keinem. Großartig, das ist ein Area-Control-Spiel. Würde ich das mit irgendjemandem vergleichen? Moment, müsste ich überlegen. Ja, klar, du hättest hier, wie heißt das? Wikinger-Spiel, Area-Control.
Ah. Blood Rage?
Ja, danke. Das wäre halt jetzt so ein bisschen Area-Control-mäßig, aber nee, da würde ich Blood Rage definitiv bevorzugen, aber der Blood Rage würde ich auch für eine höhere Wertung geben. Obwohl ich auch da sagen muss, da ist der Spielspaß für mich auch immer gebrochen, weil Blood Rage, wenn du das mit Leuten spielst zum Beispiel, es kommt auch immer auf die Gruppe an. Spielst du Blood Rage mit einer Gruppe, die wirklich nur da hier Peace und Frieden, dafür ist Blood Rage nicht gemacht, also finde ich. Klar, du kannst dich abschlachten lassen, wenn du die Loki-Taktik fährst, ne? Also sagen wir es jetzt mal so.
Aber jetzt reden wir wieder über Gruppe, nicht über das Spiel selbst. Ich habe bis dato von dem Spiel ja schon ein paar Sachen gehört und ich fand die immer so eher mittelmäßig. Ich finde jetzt, also ich habe noch keinen gehört,
der sagt,
ist das Ding geil. Und eine 7 ist eindeutig.
Ja, für dich ist eine 7. Müssen wir mal über unser Wertungssystem reden.
Das Wertungssystem ist ja relativ klar. Das haben wir ja. Und das haben wir ja quasi von BGG. Und wenn zum Beispiel eine 7 ist gut. Usually willing to play. Heißt, gut würde ich jederzeit mitspielen.
Genau, würde ich jederzeit mitspielen.
So,
das ist ja auch nicht, dass es haben muss.
Dann hast du 8, very good, enjoy playing and would suggest it. Dann hast du 9, excellent, very much enjoy playing und 10, outstanding, will always enjoy playing.
Ja, kannst du mich wecken für, spiele ich sofort.
Genau, richtig.
Wäre bei mir Terraforming Mars, das ist das einzige Spiel, was ich auf einer 10 habe. Ja, okay. Ah nee, Arche Nova würde ich noch da hinsetzen, ja.
Aber es klingt für mich wie eine 6, so okay, we'll play if in the mood. Das ist nichts, wo du sagst, das ist also
ja,
ich möchte es ja jetzt auch nicht runtersetzen, also wenn du sagst 7 ist Haken dran. Aber jetzt zu den anderen Spielen, die du ja vorhin hattest, du hast ja heute gesagt, Midgard 7, Dragondale 7 und Crisscross Categories war bei dir auch 7, richtig?
Das habe ich gar nicht bewertet.
Ja, okay.
Das
ja, hau mal raus, jetzt muss er 8 sagen, dann bin ich ja schon wieder ruhig.
Nee, Crisscross Categories würde ich gar nicht einordnen, weil es einfach Familien-Quizspiel ist und ich finde, das ist schwierig, finde ich immer, weil, also mal ganz ehrlich, da sehe ich, meistens habe ich die Quizspiele und Partyspiele, ob sie mir Spaß machen oder nicht, setze ich die trotzdem immer für mich eher so in die Sechserreihe, weil die spiele ich halt, da ist es wirklich gruppenabhängig. Spielst du die mit der Gruppe, die Bock da drauf hat, oder spielst du sie nicht mit der Gruppe? Da ist wirklich das Partyspiel, was ich wirklich hoch ansetzen würde, Hitster, weil ich denke, das kannst du einfach fast in jeder Gruppe spielen. Und hier würde ich jetzt wieder sagen, ja gut, ne, findest du die Gruppe, findest du sie nicht? Da würde ich dann eher zwischen 6 und 7 immer sein, aber das ist eher so ein Party-Ding. Und hier bei Rangdale und bei Midgard da, ne, würde ich halt sagen, ja gut, das eine ist ein kleineres Spiel. Dragondale ist ein absolut komplexes Spiel und ich weiß, ich war ja auf den B-Rex-Tagen, es kam auch nicht wirklich bei jedem an. Ist halt auch so. Die haben auch halt dieses Problem gehabt, weil die Demo, die da lief, ne, die war ja geführt. Das heißt, jeder hatte dann, das war dann, hatten sie auf das Spiel auch gemacht. Und du kannst die natürlich nicht 4 Stunden da spielen lassen, ne? Dann kommt ja keiner mehr an dieses Spiel testen. Und das Problem ist, die hatten halt dann die 1. Stunde gespielt. Ja, und wie ich ja gerade sagte, 1. Stunde schwierig, weil so war auch der Tenor, weil sie dann alle gesagt haben, ich habe die ganze Zeit nur versucht, da in das Holz zu kommen und dann kam nichts, ich diese Karte hatte und, ne? Genau das war das. Aber wenn du denen dann die Chance gibst und hinten raus länger spielst, dann hat es Spaß gemacht. Deswegen sage ich ja, wer sich drauf einlässt, für den wird es was sein. Aber für jemanden, der sagt, nee, das ist mir zu viel Vorgeplänkel, das mag ich nicht, weg. Dann würde ich es hier mit Star Wars Rebellion, das ist ja auch so ein Riesenklopper, der sich ewig zieht. Ne? Mhm. So, damit könnte man es dann vielleicht vergleichen. Habe ich leider nie gespielt, Star Wars Rebellion. Ich habe mir nur Videos angeguckt, weil ich spielen wollte. Ich habe es auch im Regal stehen. Habe ich nie, weil ich nicht so viel Zeit hatte, dass ich das jemals auf den Tisch gebracht hatte damals. So, heute könnte ich es wahrscheinlich, aber jetzt habe ich immer andere Spiele gespielt. So, ich müsste es unbedingt mal spielen, weil es soll ja ein sehr gutes Spiel sein. Weiß es aber nicht, habe es nie gespielt. Und dann könnte ich es wahrscheinlich mit Dragon Day mal vergleichen. Klar, da in die Kategorie würde ich es wahrscheinlich packen. Das ist ja auch so ein bisschen Area Control. Muss ja auch die Sektoren da so, ne, einnehmen und so. Und die Rebellen verstecken sich, das ist ja hier dann auch ein bisschen so, ne, ja, könnte man vielleicht in die Richtung packen. Aber wie gesagt, ich finde es vom Material her sowieso schon mal, weil mir die Wertung kommt bei mir auch immer ein bisschen, ne, Optik, Material, Spielspaß, ne, das ist ja nicht nur Spielspaß, was bei mir da einfließt, so. Material, top, ne, top notch, also wirklich. Super Mini-Plastikfiguren, dann super gute Pappe, super viel dabei. Hast für den Preis, ich glaube 70 € rum, wirklich gut, was dabei ist. Und Design auch, optisch wirklich schick gemacht, alles super gestaltet. Das lese ich auch sehr häufig, dass viele dann sagen, ja, das sieht richtig geil aus, will ich mal haben, ne? Will ich unbedingt mal spielen. Ich habe auch schon oft genug gesehen, dass sie da wieder gesagt haben, nee, war doch nichts für mich, habe ich verkauft, ne? Aber ich glaube, so viele Leute haben das auch noch gar nicht, weil es gibt auch noch fast keine Wertung, muss man natürlich auch sagen. Und ich habe mich auch am Anfang schwer getan, es überhaupt zu testen, weil die Anleitung mich abgeschreckt hat, weil sie so dick war. Und deswegen war ich ganz froh, dass die Hausies das dann sozusagen übernommen hatten und wir das dann da anzocken konnten. Da bin ich auch extra dann nochmal nach Essen gecruised. Und aber wie gesagt, die Runde war spaßig. Ich hatte nicht das Gefühl, extra da Essen für ein scheiß Spiel gefahren zu sein. Sagen wir es mal so, ne? So kann man es eigentlich sagen. Ich hatte meinen Spaß und so soll es ja eigentlich sein. Und deswegen würde ich aber, wie gesagt, weil es halt mit diesem Startproblem ist, ist es bei mir halt nur eine 7,5 geworden. So. Und das kann dann halt jeder so nehmen, wie er will.
Nee, passt doch. Ich will es auch nicht. Ich wollte es nur noch mal verstehen.
Ja, ich hoffe, hast du jetzt so verstanden, wie ich es erzählt habe, nee, keine Ahnung.
Ja, wenn man sehen.
Ja, nächstes Mal wieder. Vielleicht sollten wir die Wertung einfach weglassen.
Nee, ich finde der Wertung wichtig, dass man einfach dann auch versteht, was wir gut und was wir vielleicht nicht so gut finden.
Und man muss ja auch immer sagen, klar sagst du immer, ne, was macht es besser zu gegen anderen Spielen? Dann müssten wir mal eine Folge machen. ändern sich Spiele überhaupt noch so sehr oder ist es nicht sowieso immer nur eine Aufwärmung einer alten Mechanik, die wieder aufgebaut wird, weißt du, nach vorne? Kommt da wirklich was Neues oder ist es einfach nur eine Mechanik, die gemischt wurde mit einer anderen Mechanik?
Ja, es kommen ja immer wieder neue Sachen dazu. Ich meine, es entwickelt sich ja weiter, es sind Themen, die manchmal nicht so schön, also, ne, die sich, der, also das Spielegeschmack oder das Thema, das sich einfach mit der Zeit verändert und es gibt ganz viele tolle Spiele aus den 90ern, 2000ern oder ne, also ältere Spiele im Generellen, die einfach aber aufgrund ihres Themas nicht mehr up-to-date sind, obwohl sie mechanisch total cool sind.
Ja. Ja, beste Beispiel, Atlantis, ne? Hier, Survive the Island jetzt, haben sie auch neu aufgelegt und es läuft immer noch super. Also mir macht es wirklich viel Spaß und in der Familie auch, also so gesehen. Hat mir damals schon sehr gefallen.
Genau, und dementsprechend, das manchmal aufzuwärmen, ist ja ganz gut. Natürlich, du hast nicht jedes Jahr was Neues und eine neue Mechanik, das kommt eher mal alle paar Jahren, aber es entwickelt sich ja stetig was weiter. Und das ist... Ich glaube, das ist das Wichtige. Aber ja, können wir gerne mal auch eine Folge draus machen. Wenn ihr sowas gerne mal hören wollt, sagt uns da gerne mal Bescheid. Dann würden wir da mal was aufsetzen.
Genau.
Dann wären wir schon fast durch, oder?
Ja, das war mein letztes Spiel, genau. Ja, damit bin ich durch. Ja, guck mal, habe ich sogar gesagt, dass das länger dauert.
Ja.
Die Diskussion am Ende war, er hat länger gedauert.
Für mich gibt es nur ein gutes Korax-Spiel.
Welches? Ah ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt, das ist von Korax, das stimmt. Das fehlt noch, das muss man natürlich jetzt noch, haben wir ja jetzt bei allen gesagt. Also, ist bei Korax erschienen, 2 bis 4 Spieler, 90 bis 150 Minuten. Finde ich, das ist so ein bisschen wie der Aufdruck bei Terraforming Mars. Stimmt nicht ganz, könnte man auch mehr reinschieben. Vor allem, wenn es am Anfang das erste Mal spielst. Alter 14, Schwierigkeitsgrad, so 3,67 auf BGG. Aber wie gesagt, das ist nicht aussagekräftig, sind zu wenig Wertung. Designer ist Peter Kuhn. Das ist, glaube ich, sein Erstling. Ja, oder so, weiß ich gar nicht. Schon mal gucken. Ja, Top-Spiele. Hat nur das gemacht. Ich glaube, das ist nämlich auch das Eigengewächs von der Schmiede, also von der Spieleoffensive. Das ist das erste Spiel, was sie komplett eigenentwickelt haben, soweit ich das mitbekommen habe. Und Künstler sind Gaston Santibanet Engemann. Ja, der langen Namen. Und Mehdi Merouche und Esther Sanz. Dann, ja, damit haben wir alles abgedeckt. So viel Zeit muss sein. Gut. Cool. Dann sind wir damit am Ende unserer Gespielt-Folge. Und ja, dann wünsche ich dir eine schöne Skifreizeit eingeführt.
Ja, das wird super. Mit viel Hitster und Ready, Set, Bet.
Du sollst Skifahren. Das hört sich jetzt das Spiel. Er freut sich nur auf Hitze und Ready, Set, Bet.
Und noch das ein oder andere Spiel, was ich noch mitnehme. Natürlich freue ich mich auch aufs Spielen. Ich meine, tagsüber Skifahren und abends dann entsprechend was zocken. Ist auch cool.
Ja, gut, das stimmt, hast recht. Zu also, runterkommen.
Das wird super. Ich meine, die Kids sind dann platt. Kannst du dann schön ins Bett schicken.
Und dann kannst du zocken. Dann kann man oder sie große Spiel einfach Ready, Set, Bet mit.
Dazu
und zockt euch alle ab.
Genau, richtig. Nein. Sehr schön. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wie gesagt, immer wieder gerne Feedback an uns, was wir verbessern können, was ihr auch vielleicht hören wollt, worauf wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr fokussieren sollten. Gerne Bescheid geben, freuen wir uns immer auf euer Feedback. Ich von meiner Seite aus wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr unsere Folge hört und sage bis bald.
Ja, das wünsche ich auch und schließe mich an. Bis bald. Tschö.
Servus. Ciao.